Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste. Heiligstes Herz Jesu, erbarme dich unser, unbeflecktes Herz Maria, bitte für im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen. Das Wesen ist gleichsam das Fundament, auf das wir alles bauen. Dass wir sehen, das ist Fatima, das ist die MI im Grunde, in der Tiefe. Das versuchten wir hier euch ein bisschen klar zu machen. Es ist immer die Immaculata selber, die sich uns offenbart. Nun aber müssen wir uns zu den Mitteln greifen, um ganz konkret zu dieser großen Realität zu kommen und das zu tun, was eben uns zu Maria führt, was uns eben in Maria zu dem macht, was sie möchte, dass wir seien. Und das sind eben die Mittel. Das heißt, alles, was wir tun müssen, um das Ziel zu erreichen, das ist eben das Mittel, das Gott uns gibt. Und genauso haben wir in Fatima und in der MI eine ganze Reihe von Mitteln. Unsere liebe Frau zeigt uns das Ziel, den Himmel, die ewige Seligkeit, die Bekehrung der Sünder, die größte Liebe Gottes, die Liebe zum Nächsten und so weiter. Sie zeigt uns ihr unbeflecktes Herz, ihre Zuflucht, der Weg, der zu Gott führt. Und nun gibt sie uns ganz konkrete Mittel an, die wir anwenden müssen, damit wir eben in diese Realität eingehen. Und im Maße, wie wir diese Mittel anwenden, sind wir auch wirklich engagiert. Wenn wir diese Mittel nicht anwenden, sind wir gleichsam Kinobesucher, die einen schönen Film anschauen und immer jedes Mal sagen, wenn sie eine schöne Wirklichkeit sagen, ist das wunderbar, ist das herrlich, ist das faszinierend, aber irgendwo macht man da nichts. Man steht nicht auf und folgt da nicht nach. Man geht nicht hinein. Und das ist immer eine Gefahr in unserem geistlichen Leben. Denn wir denken, wenn wir etwas erkennen, eine große, herrliche Wirklichkeit aufnehmen, dass es dann praktisch schon getan ist. Ich bin noch nicht Marienkind, wenn ich erst weiß, wie wunderbar sie ist und sie irgendwie anstaune und irgendwie koste, wie das alles schön ist und wie das alles wunderbar ist. Ich muss mich auf den Weg machen und ganz konkret die Wünsche Mariens erfüllen. Oder die Regeln und die Statuten einer Institution oder die Standespflichten und meistens alles zusammen oder eben das Diplom, das der heilige Maximilian gibt und die Anleitungen. Das ist das, was wir jetzt betrachten müssen. Und hier sehen wir genau dieselben Mittel, die Mutter Gottes gibt in Fatima, wendet der heilige Maximilian eben für seine Ritter an. Es ist umso ergreifender, da Maximilian Kolbe die Erscheinungen von Fatima nicht kennen kann in dieser Zeit, wo er diese Mittel entwickelt. Das erste Mittel, der Maximilian Kolbe in seiner militärischen Sprache nennt sie die Waffen. Die Waffen, die wir benutzen müssen im Kampf, um den Sieg zu erreichen. Das ist es. Also in dem Maße wir diese Mittel anwenden, diese Waffen benutzen im Kampf, realisieren wir das Wesen und das Ideal und nähern uns dem Ziel. Und das ist nicht nur eine einmalige Benutzung, sondern eine dauernde. Und das Ziel ist die perfekte Gottesliebe und die vollkommene Nächstenliebe. Und das erste universale Mittel, das uns sowohl unsere liebe Frau in Fatima gibt, das unbefleckte Herz Mariens, als auch der heilige Maximilian, ist das Gebet. Das ist das große Mittel. Betet und opfert. Betet und opfert, sagt die Mutter Gottes am berühmten 19. August. Es ist der 19. August, wo die Mutter Gottes den Kindern besonders in einem Ort, das der Valinius heißt, erschienen ist. Und genau dort werden wir auch unsere Wallfahrt an dem 19. August haben. Denn die Modernisten erkennen das zwar an, aber das ist nicht besonders. Das ist weit weg von der Coavada Iria. Das ist ganz in der Nähe von dem Ort, wo der Engel beim ersten und dritten Mal erschienen ist. Und das sagte die Mutter, dieses berühmte Wort, das wir bereits betrachtet haben, betet und bringet Opfer. Das erste Wort, was der Engel sagt, wenn er erscheint, fürchtet euch nicht, betet mit mir. Und dann beginnt er ihnen das Gebet zu lehren, wo er sich neigt und mit ihnen betet, oh mein Gott. Der Beginn Fatimas ist ein Gebet. Wenn der heilige Engel zum zweiten Mal erscheint, findet er die Kinder spielend am Brunnen im Sommer, im Brunnen im Hof von der Lucia, an der kleinen Lucia. Und dann fragt er, was tut ihr? Betet, betet viel und opfert. Und wie sollen wir beten? Und das gibt der Engel auch die Antwort. Dann wissen wir genau das Wort, das bekannte Wort der Mutter Gottes, betet täglich den Rosenkranz, der tägliche Rosenkranz. Und so wollen wir jetzt ein klein bisschen betrachten, wie die Mutter Gottes eigentlich unser Gebetsleben will. Wenn sie bittet ums Gebet, dann heißt es eben, dass das Beten etwas ganz Besonderes in unserem Leben ist. Und es ist das große, wichtigste Mittel, womit wir den Wünschen der Mutter Gottes entsprechen, ihr nahe kommen, uns mit ihr vereinigen und auch eben die Gnaden bekommen, die uns notwendig sind, eben uns zu bessern und Heilige zu werden. Das ist eigentlich der Katechismus, das wissen wir selber. Und jetzt kommt eben, wenn wir uns fragen, was ist das Wesen der Andacht zum unbefleckten Herzen? Das gibt die Mutter uns die berühmten ersten, die Andacht der Sühnesamstage. Und sie spricht von den 5 Sühnesamstagen, einer nach dem anderen, wo sie uns gleichsam eine Reihe von Praktiken gibt, die wir tun sollen, um ihr Herz eben zu ehren. Darin besteht die Andacht des unbefleckten Herzens. Nun müssen Sie aber ganz klar sehen, ich habe schon gesagt, das Gebet hier, das Gebet, diese Andacht, die teilt sich auf in 2 Teile. Es gibt die äußeren Praktiken. Ich habe was zu tun, ganz konkret. Ich nehme den ersten Samstag und den ersten Samstag, diese Praktiken, diese Praxis, werde ich tun. Aber dazu muss immer der Geist gehen. Es gibt den Leib und den Geist, das Äußerliche und das Innere. Wenn das Innere nicht da ist, dann hat das Äußere wenig Sinn. Und nur wenn alles da ist, dann werden wir der Verheißungen der Mutter Gottes zuteil, die wir vorher betrachtet haben. Nun ist etwas ganz Wichtiges zu sehen, was die Schwester Lucia sagt über diese Andacht zum unbefleckten Herzen. Sie freute sich selbstverständlich auf jeden ersten Samstag. Und sie sagte sofort, wenn man 5 Samstage gemacht hat, dass jemand jetzt hier die Andacht des Herzens einmal, des unbefleckten Herzens einmal eine Runde gemacht hat. Wieso 5? Weil es 5 besondere Beleidigungen gibt, durch die das unbefleckte Herz Mariens so sehr bedrängt wird, wie der Heiland der Lucia es erklärt. Aber das bedeutet nicht, wenn ich es einmal 5-mal gemacht habe, dann ist die Sache vorbei, jetzt kann ich es vergessen. Ein Marienkind will diese Andacht haben, diese Andacht ist permanent. Wenn ich auch nicht immer und jeden ersten Samstag machen kann, so will ich doch immer wieder diese 5 erneuern, mein ganzes Leben lang. Es wird meine Freude sein, der Mutter Gottes so viele Seelen wie möglich zuzuführen. Und durch diese Andacht werde ich so viele Seelen retten. Es ist doch selbstverständlich, dass ich es nicht nur einmal im Leben machen will. Deshalb, wenn man das richtig sieht, ist die Vorstellung der Mutter Gottes, einen Sühnesamstag zu halten, eigentlich nur eine Einübung. Ein Test, eine Art und Weise, wie die Mutter Gottes uns leitet, wie eigentlich unser alltägliches Gebetsleben aussehen soll. Das ist der Wunsch der Mutter Gottes, der dahinter steht. Und deshalb sind diese Mittel richtig zu betrachten. Also nicht nur einmal am ersten Samstag und vielleicht 5-mal hintereinander einfach diese Gebete, diesen Katalog ausfüllen und dann habe ich's. Dann habe ich die Andacht des unbefleckten Herzens noch gar nicht. Dann habe ich vielleicht einmal das getan und dafür gewisse Gnaden bekommen. Aber wenn mein Herz so kalt ist, dass es nicht mehr tun will für die Mutter Gottes als nur 5 erste Samstage und dann ist Schluss, dann haben wir die Andacht des Herzens noch nicht verstanden. Das Herz liebt. Das Herz möchte immer, immer wieder bei der Mutter sein. Das ist die Andacht. Wir versuchen das schon zu erklären. Einzugehen in ihr unbeflecktes Herz. Und so weiter. Jetzt gehen wir zurück auf diesen wichtigen Punkt. Also was bedeutet das, diese Einführung ins tägliche Gebet? Die Mutter Gottes zeigt uns, die wir doch alle so sehr beschäftigt sind, von Anfang bis Ende, am jeden Tag, wie wir unser Gebetsleben ausrichten können. Und was sagt sie? Und das müssen wir eigentlich jeden Tag tun. Das ist gleichsam ein Vorbild, ein Modell, das wir jetzt anwenden sollen, wenn nicht jeden Tag, aber doch oft, vielleicht sogar jeden Tag. Was ist das? Der tägliche Rosenkranz. Sie sagt es ja, betet täglich den Rosenkranz. Und dieser Andacht zum unbefleckten Herzen ist ein Element des Gebet des Rosenkranzes. Ein zweites Element, wie ihr genau wisst, das ist die heilige Beichte. Aber die ist nicht unbedingt am ersten Samstag, sondern irgendmal in, sagen wir mal, 8 Tage vorher oder nachher, so ungefähr, wenigstens einmal im Monat. Und dann die tägliche, aber die Sühnekommunion an diesem Tag. Und dann die Betrachtung. Das ist alles. So, wenn wir jetzt die Sache genau anschauen, dann können wir vielleicht sagen, ja, aber will jetzt die Mutter Gottes, dass ich jeden Tag zur Beichte gehe? Nein, aber was ist das Wesentliche in der Beichte, das wir versucht haben, in einem Vortrag darzumachen? Es ist die tiefe Reue für unsere Sünde und die Bitte um Vergebung. Es gibt die sakramentale Buße, die Penitentia Sacramentalis, und die bedeutet, dass es als Sakrament eine klare Absolution vom Priester gibt. Aber es eine Penitentia non sacramentalis ist eine Art Buße, wo ich praktisch tagtäglich dasselbe tue und nun eben den Heiland um Verzeihung bitte, und der Heiland verzeiht mir direkt. Deshalb mache ich am Abend eine Gewissenserforschung und am Anfang jeder heiligen Messe und nochmal vor der heiligen Kommunion bete ich das Confiteor. Das ist nicht das Sakrament der Buße, aber eine Buße, eine Bitte um Verzeihung mit einer tiefstmöglichen Reue und der Verzeihung von Gott. Der Heiland verzeiht mir diese Sünden. Das ist nicht die Sakramentale. Zum Heiligen Sakrament muss ich gehen, wenn ich eine Todsünde begangen habe. Aber man sagt, die Lehre der Kirche sagt, die lästigen Sünden, die werden vergeben durch eine aufrichtige Reue, wo ich meine Sünden eben dem Heiland zu Füßen lege und ihm herzlich um Verzeihung bitte. Was ich am Anfang jeder Heiligen Messe tue und noch einmal vor der Heiligen Kommunion. Und dann sagt die Mutter Gottes hier, das ist genau das, was in unser Leben Alltag sein will. Im Grunde genommen bittet sie dich, ein rechtes Abendgebet zu tun. Denn das Abendgebet im Wesentlichen ist nichts anderes als eben diese tiefe Reue, den Heiland um Verzeihung zu bitten für alles, was ich an diesem Tage schlecht gemacht habe und eben meine Seele reinigen zu lassen im kostbaren Blut. Das ist ein Teil von Fatima. Dann gibt es die heilige Kommunion, die Sühnekommunion. Jetzt können Sie auch wieder sagen, ich kann jeden Tag nicht zur Heiligen Messe gehen. Das Wesen der Kommunion ist die Vereinigung mit Gott. Sie wissen genau, dass es außer der eucharistischen Kommunion eine geistliche Kommunion gibt. Die geistliche Kommunion kann jeder oft mal im Tage tun. Es ist die Sehnsucht, mit dem Heiland verbunden zu sein, gleichsam geistig teilnehmen an einer heiligen Messe und geistig den Heiland in der heiligen Kommunion empfangen. Und es ist so wichtig, diese Praxis, meine Lieben, dass die Kirche sagt, dass wenn du gerne zur heiligen Messe kommen wolltest, aber du kannst nicht, ist zu weit weg, du hast deine Standespflicht zu erfüllen, du bist krank oder aus irgendeinem anderen Grund und machst dann eine geistliche Kommunion, du wirst geistig den Heiland empfangen. Deine Seele ist wie ein Vögelchen, das zu uns nach Manila auf die Philippinen fliegt, wenn man da die heiligen Messe liest, da ist oben am Altaraufbau, nicht da oben, da sitzen mindestens 5 bis 10 Flögelchen bei jeder Messe und zwitschern ihnen uns immer die schönsten Gesänge. Muss man aufpassen, dass man nicht so zerstreut wird, nicht? So, denn das ist wirklich herrlich. Und da sehe ich immer, das ist sicher so irgendein Vögelchen, das Symbol einer Seele, die jetzt geistig herfliegt und so von oben an die heilige Messe ganz nah miterlebt, im Geiste. Und so soll dir deine Seele ein Vögelchen sein. Und wenn du kein Vögelchen magst, kann sie auch eine Maus sein oder eine Katz oder was du alles willst oder eine Mücke oder eine Schnake oder das ist oder was sie wollen. Ja, jedenfalls ein Elefant ist zu groß. Aber jedenfalls diese geistige Teilnahme. Und dann stellen Sie sich vor, Sie kommen zur heiligen Kommunion, knien nieder, gerade so im Geiste und empfangen den Heiland im Geiste. Bekommen Sie dieselben Gnaden, wie wenn Sie zur wirklichen Kommunion gehen konnte, durch Sakramentalen, weil sie es ja wünschen. Das ist die Gnade, die Kirche gibt. Stellen Sie sich das mal vor. Das ist so schön. Das muss man wissen. Und das ist ja nichts anderes als die größte Liebe, die ich dem Heiland erweisen kann. Ich vereinige mich mit ihm. Und deshalb diese heilige Kommunion. Communio heißt Vereinigung. Mein Herz vereinigt sich mit dem Heiland. Und wenn ich im Tag über des Öfteren die Sehnsucht habe, den Heiland in meiner Seele entdecke und mich mit ihm ganz vereinige, dann brauche ich nicht einmal an die Heilige Messe zu denken und an die kleine Hostie, dann habe ich meinen Heiland in mir und vereinige mich mit ihm. Und das ist es im weitesten Sinne auch eine Communio. Das ist der Akt der vollkommenen Liebe zu Gott. Und je mehr ich das tue, je tiefer ich das tue, umso mehr werde ich mit Gott vereinigt. Du beginnst einen zu lieben, wenn du ihn zu lieben anfängst. Die Liebe ist ein Habitus. Die Liebe ist ein Zustand. Aber bevor ein Zustand ist, muss die Liebe praktiziert werden. Die wird ganz langsam mehr und mehr und mehr, je intensiver die Akte der Liebe sind, die Taten der Liebe, die Äußerungen der Liebe. Ist ganz klar. Und deshalb täglich. Und dann seht ihr, da kommt noch ein ganz wesentlicher Blickpunkt her, den wir leicht vergessen. Die Mutter Gottes in Fatima insistiert über das wesentliche Gebet, das wichtigste persönliche Gebet. Das wichtigste persönliche Gebet ist die Betrachtung. Und das ist genau das, was der böse Feind alles tut, was er nur kann, um die Menschen davon abzuhalten. Ich kann nicht verstehen, und es ist tatsächlich so, ich kann es gut verstehen von der Seite von dem da unten, der das nicht will, aber es ist unmöglich zu verstehen, dass Leute, die schon jahrelang ins Gebetleben eingeführt sind, täglich Rosenkranz beten, Herr Pater, ich kann nicht betrachten, das Bixviertel, blablabla. Was ist denn das? Es ist doch das Einfachste der Welt, einer 15 Minuten Betrachtung zu machen. Und wieso geht's nicht? Da gibt's, das ist etwas Teuflisches dahinter. Der Teufel hat tatsächlich in seiner Hand hier eine Blockade, sodass der Mensch glaubt, da kann ich betrachten. Das ist ihm zu viel, weil es eine kleine Anstrengung verlangt. Jetzt sagt doch die heilige Theresia von Avila, indem sie von Laien spricht, nicht von Klosterfrauen, sondern von Laien, wenn einer seriös jeden Tag betrachtet, 15 Minuten, dann wird er ein Heiliger. Also das bedeutet, verstehen Sie, wir klagen uns an bei jeder Beichte fast, wir sind zerstreut im Gebet und wieder zerstreut im Gebet und wir wollen nicht das tun, um diese Zerstreuung zu vermindern. Wir sind oberflächlich und wir wollen nicht in die Tiefe gehen. Die Tiefe, in die Tiefe des Herzens Mariens gehen, ist, dass ich mir das Herz angucke und nicht nur einfach ein Redeschwallmut, Heiliges Herz Maria, und was kommt da raus? Das Herz ist leer. Das Herz wird voll, wenn ich einmal still werde und dieses Herz Maria anschaue, der Mutter Gottes in die Augen schaue, eine Weile, und sie reden lasse oder sich von ihrem Lächeln einnehmen lasse und meine kleinen Händchen in ihre gebe und ihre Hände betrachte. Ein klein bisschen. Und da die Möglichkeiten sind ja unsagbar viele. Verstehen Sie? Es gibt so viele Methoden der Betrachtung. Die einfachste ist, wenn du wirklich Probleme hast, nimmst irgendein Buch, die Heilige Schrift, das Evangelium oder irgendwas, Maximilian Kolbe, und liest es ganz langsam. Ganz langsam, ein Satz nach dem anderen, überlegst du, was er bedeutet, und hörst auf und sagst, Mutter Gottes, gib mir Licht, dass ich das verstehe. Ich bin dumm wie die Nacht. Ich verstehe überhaupt nichts. Mutter Gottes, du weißt ja, dass ich ein kleines, dummes Kind bin, aber ich hab dich so lieb. Dann haben sie schon betrachtet. Ist denn das so kompliziert? Gut. Ja. Und das, dass man das tut, die Betrachtung, Mutter sagt die Mutter Gottes, über die 15 Geheimnisse des Rosenkranzes. Sie sagten 15 Minuten, 15 Geheimnisse. Das geht leichter in den Kopf. All das ist nicht 15 Minuten mal 60 Sekunden und dann kommt die Schraube. Jetzt habe ich 14 Minuten, 59 Minuten, hab's nicht gemacht. Ich habe 15 Minuten, eine Sekunde. Ich hab's gemacht. Das ist ja ein Quatsch. Die Mutter Gottes ist ja schließlich nicht so das ist der Buchstabe, der tötet. Ich meine, ich gucke ja nicht auf die Uhr. Wenn es ein klein bisschen weniger ist, wenn es hoffentlich ein bisschen mehr ist, ist alles. Das Wichtigste ist das Herz, dass ich das will. Und die 15 Geheimnisse des Rosenkranzes, das ist die wichtigsten Geheimnisse des Lebens unseres Heilandes. Das ist alles. Wenn ich irgendwas im Leben des Heilandes und Mutter Gottes betrachte und eine Qualität des Heilandes oder der Mutter Gottes, ihre unbefleckte Empfängnis, ihre Himmelfahrt oder irgendwas oder das Herz meines Heilandes, dann habe ich das alles schon getan. Das ist alles da drin. Und dann habe ich tatsächlich die Andacht zur Mutter Gottes, zum unbefleckten Herzen gepflegt und das tagtäglich. Und jetzt sehen Sie, dass die Mutter Gottes eigentlich gar nicht so viel verlangt. Ist es denn so kompliziert, den Tag so einzurichten, dass ich aufstehe am Morgen und sage, am Morgen bin ich einigermaßen fit. wenn sie nicht faul sind wie die Nacht, dann und einigermaßen was schaffen im Tag, dann müssen sie am Abend eigentlich müde sein. Wenn sie am Abend topfit sind, dann könnte man sagen, da stimmt was nicht mit dir, mein Freund. Ja? Denn was hast du den ganzen Tag getan? Nicht? So. Deshalb am Abend, dass man da hundsmüde ist und dass man dann versucht zu betrachten, da schlafe ich natürlich auch ein. Das kann ja kein Mensch. Die Mutter Gottes weiß das. Deshalb das Abendgebet kurz und bündig. Am besten diese berühmte Gewissenserforschung, dieses, das, was von der Beichte ist, die Buße, die Reue, den Vorsatz, die Bitte um Verzeihung, dann ist das schon mal gemacht. Und am Morgen früh, da steht man ein bisschen früher auf, am Abend geht man früher ins Bett natürlich, und dann am Morgen, Morgenstund hat Gold im Mund. Und Gold, dieses Goldige ist dabei, dass ich dann etwas frisch bin, und dann gewöhne ich mich daran, und das Erste, ich versetze mich in Gottes Gegenwart, und dann ein kurzes Morgengebet, ganz intensiv, kurz und bündig, aber intensiv. Intensiv diese Akte des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe, der Ganzhingabe an Gott, der Bitte um Maria, sie möchte mich ins Herz Jesu werfen, die Bitte um heute, am heutigen Tag, nicht der kleine Vorsatz, und dann diese paar Minuten den Heiland betrachten. Einfach diese 15 Minuten sich zu geben und sich hineinzuversenken in irgendein Gebet und so weiter. Dann wird der Glaube, dann geht die Sonne auf, dann bin ich tief mit dem Herrn und mit der Mutter Gottes verbunden. Und das wirkt auf den Tag. Und dann können Sie während Tag Ihren Rosenkranz aufteilen, wenn Sie schwer beschäftigt sind, können Sie es gesetzchenweise machen. Ein Gesetzchen hier, ein Gesetzchen da, dann wird Ihr Rosenkranz perfekt gebetet. Jedes Gesetzchen geht ungefähr 2,5 bis 3 Minuten, das kriegt ja jeder dahin. So. Und dann sagt die Mutter Gottes noch dazu, das sagt sie nicht in diesem Punkt für die ersten Samstage, aber das sagt sie irgendwo überall. Sehen Sie nicht, dass die Kinder ununterbrochen Stoßgebete beten? Wir beteten das Gebet des Engels ununterbrochen, sagt sie. Immer wieder, immer wieder. Und die erste Teil des Gebets des Engels ist ein erweitertes Stoßgebet. Das hatten sie am Anfang nur das gebetet. Das, oh mein Gott, ich bete dich an, und so weiter. Ich bitte dich um Verzeihung für jene, die, und das war alles. Und das kann man wiederholen. Und genauso beten die Kinder die Stoßgebete im Augenblick, wo sie diese Visionen haben, das Licht sehen. O heiligste Dreifaltigkeit, ich bete dich an im heiligsten Sakrament. Man weiß, dass das Liebensgebet der gläubigen Hyazintha war, süßes Herz Maria, sei meine Rettung, sei meine Rettung. Und so hatten die Kinder viele, viele Stoßgebete. Wir wissen auch, dass die Kinder, die beiden, als sie schon schwer krank waren, nicht mehr in der Lage waren, viele Rosenkränze zu beten. Aber sie beten ununterbrochen solche Stoßgebete, solche Herzensausrufe der Liebe zur Mutter Gottes, ununterbrochen, Tag und Nacht. Und das ist genau das, was die Mutter Gottes in Fatima will. Und sie haben jetzt ein schönes Tagesprogramm vom Beten, dass sie eigentlich so wenig ist und trotzdem so viel. Schauen Sie, Sie machen Ihren Rosenkranz, Sie haben Ihre Morgenbetrachtung mit dem Morgengebet. Durch den Tag durchgehen Sie mit Ihren Stoßgebeten, um immer wieder sich an die Gegenwart Gottes zu erinnern. Vielleicht haben Sie zwischendrin einmal, es wäre gut, es wäre wichtig, die Zeit, eine kleine geistliche Türe zu machen. Aus diesem Grund sind die kleinen Büchlein sehr gut, die können Sie nämlich in Ihre Tasche stecken. Dann sitzen Sie in den Bus, raus und dann geht's und zu, weiter. Und so, das ist wunderbar. Wenn Sie natürlich ein so ein riesiges Buch haben, dann können Sie es nicht mit auf die Arbeit nehmen. Ist da. Deshalb sind diese kleinen Dinger viel, viel besser in dem Sinn. Also nehmen Sie sie mit. Das ist alles kurz, diese kurzen Betrachtungen. Das hilft Ihnen im Tag über mit der Gottesmutter, mit dem Herzen Marien in Verbindung zu sein. Und das sind so schlagartige, großartige Hilfen. Hier muss es ein kleiner Unterschied sein. In der Regel ist eine gewisse Lektüre, ein sich beschäftigen, geistiges Beschäftigen mit den Dingen, eher für den Mann da. Der Mann hat immer Probleme mit dem Betrachten, weil er einen Kopf hat. Ich meine, die Frau hat auch einen Kopf, aber er hat einen Kopf, der ununterbrochen denkt. Und wenn er, der kann nicht mit dem Herzen, der kann nicht so schluchzen und so weiter und so fort. Da kommen keine Tränen, da kommt nichts, da ist alles leer, da ist alles trocken, da ist objektiv und so weiter und so fort. So soll der Mann hingehen und es wissen, ist ganz klar. Also, ich nehme mir ein Buch, jeden Tag habe ich mein Buch und in diesem Buch lese ich jeden Tag ein kleine paar Zeilen und darüber denke ich nach, was es ist. Dann tue ich mein Hirn schaff und dann wird das Hirn mal schaffen und muss ich das mit dem kümmern. Und dann lese ich das intensiv. intensiv und versucht es zu verstehen. Hast du es verstanden? Nicht verstanden? Lies es nochmal. Nochmal. Hast du es jetzt verstanden? Lern es auswendig. Und so ist der Mann beschäftigt und hat mit seinem Hirn geschafft. Und das ist wichtig. Denn das ist, wenn das Hirn beim Mann nicht schafft, dann geht es sofort irgendwo anders hin und kombiniert alle möglichen Dummheiten. Und dann liest er Zeitung und dann geht er ins Internet, weil er lesen muss. Der muss unbedingt Informationen reinkriegen. Das ist für ihn. Die Frauen in der Regel, Entschuldigung, es gibt alles, es geht, in Regel ist es so, die Frauen denken mit dem Herz. Und das Herz, das braucht eben viel Gefühl. Das Herz braucht nicht viel Texte und so weiter. Das ermüdet eine Frau. Eine Frau kann sehr berührt sein durch ein Bild, durch das Herz Jesu, Herz Marie, das Jesuskind, der gekreuzigte Heiland, kann lang davor verleilen, ohne dass sie sich groß und lang jetzt irgendwelche mit großen langen Texten verbinden muss. Also soll der eine den anderen nicht kritisieren. Du musst das lesen, du musst das lesen. Ja, ist ja recht, ist ja schon recht. Oder du musst das Bild angucken, du musst das Bild angucken. Ja, ist ja schon recht. Lässt doch jeden sein Ding tun. Jeder geht hier frei. Das, was ihn am meisten mit der Gottesmutter verbindet. Das ist ganz einfach, ja? Gut. Jetzt kommen wir zur MI. Und die MI ist genau dasselbe und ist vielleicht noch ein bisschen mehr detailliert, denn der heilige Maximilian kennt seine Brüder und kennt seine Ritter sehr gut. Und er weiß, in welcher Zeit wir leben. Schon in seiner Zeit ist die Hektik der Welt schon so groß, dass wir nicht mehr das Bauerngeschlecht sein können, die damals mit den Hühnern aufstehen und mit den Geißen ins Bett gehen. Nicht? Das ist ganz einfach. Da ist das Leben ein Rhythmus der Natur. Der Rhythmus der Natur ist zerstört in unserer heutigen Zeit. Es ist der Rhythmus der Maschinen und es ist der Rhythmus des Internet und es ist überhaupt kein Rhythmus mehr. Es ist einfach nur ein dauerndes Torpedieren unseres armen Kopfes und Herzens. Und das muss auch gewusst werden. Deshalb haben wir alle Probleme, still zu werden, ruhig zu werden und in die Stille zu begehen. Es ist so viel Lärm in uns. Und das ist das, was uns das eigentliche Gebet verschafft. Sie müssen alle wissen, dass wir nicht gut beten können, wenn wir uns vorher nicht sammeln, wie auch es sein mag. Diese innere Sammlung, die muss es geben. Sie müssen sagen, ich muss noch so viel beten. Das hilft nichts. Dann wird Ihr Gebet nicht besser. Aber einfach mal still werden. Was machst du jetzt? Ich gehe jetzt zum Beten. Das heißt, ich schalte ab. Ich stelle mich vor Gott. Ich versuche, mir klar zu werden, jetzt schaut mich der Heiland an, was ja stimmt. Jetzt liebt mich die Mutter Gottes in ihrem Herzen und wartet auf mich schon die ganze Zeit. Und ich gehe jetzt vor sie hin, werde erstmal still und fange nicht an zu reden, sondern schweige und schaue. Und dann langsam, langsam werde ich diese Gebete langsam eben verrichten oder diese Lektüre tun. So. Die Rolle des Gebets in der MI ist natürlich das Wichtigste. Es ist die erste Waffe. Der heilige Maximilian Kolbe sagt immer wieder, dass die Gnade allein die Herzen zu bewegen vermag. Die Sache der Bekehrung eines Menschen ist eine Sache der Gnade, nicht eine Sache unserer Gescheitheit und unserer Intelligenz. Das kann nur Gott. Nur Gott kann die Herzen verändern. Und das müssen wir wissen. Aber die Gnaden empfangen wir durch das Gebet. Das Gebet setzt die Gnaden frei. Das Gebet. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir, wie der heilige Pater Maximilian Kolbe immer sagt, eben verstehen, dieses Gebet ist gleichsam der Atem der Seele. Er sagt, wir wissen, woher die übernatürliche Kraft unserer Heiligung schöpfen müssen. Hier muss uns die Gnade zur Hilfe kommen, denn nur die Gnade vermag uns zu heiligen. Die Gnade aber erlangen wir durch Gebet. Wie das Gebet, so wird auch alles andere sein. Vom Gebet hängt alles ab. Wer betet, rettet sich, wer nicht betet, verdammt sich, sagt der heilige Alphons. Satan weiß das ganz genau. Er weiß, dass er immer siegt, wenn es um natürliche Mittel geht. Da ist er stärker. Er ist reiner Geist, hat eine hohe Intelligenz in viel höherem Grade als wir. Deshalb versteht er sich in all dem noch viel besser als wir. Wenn aber einer höher greift, nach übernatürlichen Mitteln im Gebet, dann zittert der Teufel. Dann beginnt er den Kampf nicht mehr mit dem Menschen, sondern mit Gott. Und da weiß er, dass er unterliegt. Deshalb versucht er mit allen Mitteln, die Seele vom Gebet abzuhalten. Durch Zerstreuungen, Trockenheit, Ermüdung, Entmutigung, was wir immer wieder an uns erfahren. Seht, Maximilian Kolbe ist ein guter Seelsorger, der kennt uns recht gut. Sehen Sie, das ist wirklich. Nun, und jetzt genau ist das Wichtigste hier, wenn wir den Ritter sehen. Das apostolische Gebet. Was wir schon gesagt haben, wenn sie für die anderen beten, kriegen sie es doppelt zurück. Deshalb das Gebet, das dauernd um sich rumkreist. Oh, mein Heiland, ich, mein, ich nicht, ich brauche, ich hab nicht und ich. Und das ist manchmal ein bisschen gefährlich. Unser Gebet soll ausgerichtet sein aus uns heraus und hinein, nach Gott hinein. Das ist die Liebe zu Gott. Ihn zu betrachten, ihn anzubeten, ihm zu danken, ihn vor Augen zu haben. Selber, die Mutter Gottes hat nie an sich selbst gedacht. Sie hat nie gesagt, oh mein Jesus, ich brauche. Oder das geht mir nicht gut und so. Nix. Oder dann die Liebe zu Gott oder die Liebe zum Nächsten. Deshalb ist das wesentliche Gebet die Ehre Gottes, die Anbetung Gottes, der Dank an Gott und die Bitte, dass Gott eben Gnaden schenken möge. Und das andere ist das Gebet für den Nächsten, das apostolische Gebet. So, durch Gebet und Leiden können wir viele Gnaden erflehen, sagt er. Die äußere Tätigkeit, Medaillen verteilen, Flugblätter verteilen, eine Internetseite machen, die Leute ansprechen, mit ihnen zu telefonieren. Es gibt viele Leute, die meinen MI, das heißt, ich hänge den ganzen Tag am Telefon, schreibe 300 SMS und verteile 2000 Medaillen pro Tag. Natürlich ist es wunderbar, wenn wir irgendwelche Aktivität tun. Aber die erste, die wichtigste, die alles trägt und ohne die alle anderen nichts sind, sagt der heilige Maximilian Kolbe. Das ist das Gebet. Die äußere Tätigkeit bereitet nur den Weg zur Gnade vor, aber kann diese Gnaden nicht selbst herbeiführen. Es gibt ein Gebet, das sicherlich dem Willen Gottes entspricht, nämlich die Bitte um die eigene und des nächsten Heiligung. Wenn wir beten, dass die Immaculata alle Seelen gewinne, dann ist das sicher der Wille Gottes. In dieser Intention können wir alle Mühen, Unannehmlichkeiten und Leiden der Unbefleckten aufopfern. Und jetzt kommt das berühmte Sätzchen. Einmal wurde Napoleon gefragt, was es braucht, um eine Schlacht zu gewinnen. Er antwortete drei Dinge. Geld, Geld und nochmal Geld. Ebenso, wenn es um die Heiligung der Seelen geht, braucht es Gebet, Gebet und nochmals Gebet. Ganz logisch, nicht? Wenn es am Gebet fehlt, dann wird die Seele schwach. Man wird vom Schatz der Gnaden genauso viel haben, wie man auch daraus schöpft. Das Gebet ist das Verkannte. Das habe ich genau vor anderthalb Wochen in der Stadt, in Mugenza in Osono, da ist der Brief, der Originalbrief, mit der Maschine geschrieben, an die Brüder, eben vom 10.19.1940, von Nipokalanov an Mugenza. Und den Brief habe ich im Original gelesen, da knie ich immer davor, jedes Mal, wenn ich dort bin, und lese mit Tränen in den Augen. Auf Polnisch natürlich das Original. Das Gebet ist das verkannte, aber dennoch mächtigste Mittel, um den Frieden in den Seelen wiederherzustellen, ihnen das Glück zu geben, sie der Liebe Gottes nahe zu bringen. Das Gebet erneuert die Welt. Das Gebet ist die notwendige Bedingung der Wiedergeburt und des Lebens der Seele, jeder Seele. Durch das Gebet wurde die heilige Theresia zur Patronin aller Missionen, obwohl sie die Mauern ihres Klosters nie verlassen hat. So wollen auch wir beten, gut beten, viel beten, mit den Lippen, aber auch mit dem Herzen. Dann werden wir an uns erfahren, wie die Immaculata unsere Seele immer mehr beherrschen wird, wie wir immer mehr ganz ihr gehören werden, wie die Schuld verschwindet, die Fehler sich mindern, wie sanft und mächtig wir uns immer mehr Gott nahen. Die äußere Aktion ist gut, wieder mal, der Aktivismus kriegt wieder eine aufs Dach. Aber selbstverständlich zweitrangig und weniger noch als zweitrangig im Vergleich zum innerlichen Leben, zum Leben der Sammlung und des Gebets, zum Leben in der persönlichen Liebe zu Gott. Im Maß, als wir selber immer mehr brennen werden von göttlicher Liebe, werden wir auch die anderen zu dieser Liebe entflammen können. Das geht nur durch das Gebet. Es ist ganz wichtig. Nun sagt der heilige Maximilian was ganz Wichtiges, dass Sie nicht meinen, das Gebet für ihn ist ein unendliches Lippengebet oder dass man sogar die Standespflichten vernachlässigen kann, weil ich jetzt beten muss. Das ist falsch. Er sagt, was das Gebet betrifft, so geht es nicht darum, lange zu knien zu beten, sondern oft herzliche Stoßgebete zu erwecken, die in keiner Weise die Pflichten vernachlässigen. Das ist ganz wichtig. Die beste Andacht zur Immaculata ist nicht das Hersagen vieler Gebete, sondern das schlichte, innige Verhältnis des Kindes zur Mutter, welches sich am besten ausdrückt durch kurze, aber sehr innige und sehr oft erweckte Stoßgebete. Ein Kind, das seine Mutter liebt, macht nicht viel Worte. Oft genügt ein Blick, ein Wort. Ist es in Gefahr, so ruft es leicht am Unbewusst: Mama, Mutter. Kurze Herzensseufzer bei der Arbeit sind das beste Gebet, denn es vereinigt uns immer neu und immer stärker mit der Immaculata. Vereint das Werkzeug in der Hand der Herrin, und dadurch empfangen wir viele Gnaden. Das ist die Regel. Also bitte, selbstverständlich, wenn Sie die pompeianische Novene beten und opfern 3 Rosenkränze im Tag, wunderbar, wenn Sie Zeit dazu haben. Einer auf jeden Fall, denn das verlangt die Mutter Gottes. Das ist ein Gebet, ein vorgefasstes Gebet, das Morgen-Abend-Gebet und diese von der Kirche gegebenen Gebete. Und das ist der Wille der Immaculata, was Sie dazu machen, im Maße, Sie Zeit dazu haben, Möglichkeit zu haben, aber nicht so, ich bete 3 Rosenkränze, dann brauche ich die Betrachtung nicht machen. So geht's nicht. Das ist eben, die Abstufung ist da. Zuerst die Betrachtung und der Rosenkranz und die Gewissenserforschung am Abend und die geistliche Kommunion und dann die vielen Stoßgebete. Das ist der christliche Tag. Was Sie dann dazu machen, hoffentlich ein bisschen geistliche Lesung, das ist gleichsam ein Zusatz, der auch notwendig ist, aber so einen Vorsatz müssen Sie aus diesen Exerzitien mitnehmen. Hier geht es um ganz konkrete Mittel. Und hier, das goldene Wort ist der Betrachtung mit dem Rosenkranz am Tag, der feste Teil, die Kolumne, wenn ich sagen kann, auf der das Dach gebaut wird, und die Stoßgebete. Das ist das Wesen, was die Mutter Gottes von Fatima uns gibt und der heilige Maximilian. Das goldene Gebetsleben ist eben nicht, dass ich, wie viele Leute meinen, so viel wie möglich Gebete heruntersage. Selbstverständlich, wenn Sie nichts zu tun haben, dann können Sie wie eine Kartäuserin leben oder wie ein Kartäuser leben, können 10 Stunden im Tag alle möglichen Gebete verrichten. Tun Sie das bitte, dass Sie Ihre Zeit nicht vergeuden. Viel besser als vorm Fernsehen zu sitzen und 10 Filme anzugucken. Aber nicht alle haben diese Möglichkeiten. Und je mehr sie beschäftigt sind und so weniger solche Zeit haben, das sagt immer, das macht gar nichts. Du bist nicht weniger geliebt von mir und du kannst nicht weniger tun. Ich habe keine Zeit zum Beten. Das ist falsch. Du hast immer Zeit zum Beten. Nur die Art des Gebets muss sich verändern. Die Art des Gebets. Und hier kommt der wirklich wichtige, die Lehre von diesem berühmten Stoßgebet. Das Stoßgebet. Jesus, Maria, ich liebe euch, rettet Seelen. Das ist ein Stoßgebet, das mich begleitet, schon viele, viele Jahre lang. Aber letztens, das hat der gute Benjamin durch sein Flugblatt da uns besonders dazu angeleitet. Und jetzt geht's noch. Und jetzt verbreite ich es überall in Asien. Und die Leute sagen mir, Herr Pater, mein Leben ändert sich. Jesus, Maria, ich liebe euch. Das ist der Akt der Liebe. Rettet Seelen, die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Jesus, Maria, Kurzfassung, Herz Jesu, Herz Mariens. Natürlich kann man andere Stoßgebete beten. Alles, was Sie nur wünschen, was Ihnen gefällt. Aber eben die dauernde Verbindung mit Gott. Wenigstens von Zeit zu Zeit. Und was ist es? Hör mal, du kannst am 8. der Nacht nicht schlafen, wälzt dich herum. Wieso? Rumwälzen, sonst sagen, ich kann nicht schlafen, ich muss schlafen, ich will nicht schlafen. Jesus, Maria, ich liebe euch, redet Seelen. Jesus, Maria, ich liebe euch, redet Seelen. So, das ist ganz einfach. Seht, das ist einmalig. Das ist das beste Schlafmittel, besser als jedes Aspirin und Schlaftablette. Aber wichtig ist es auch dann, gerade diese Stoßgebete helfen uns selbst wegzuwenden von der Gefahr. Deshalb, die Kirche lehrt es uns. Wenn wir versucht sind, müssen wir beten. Aber wenn du nicht betest, wenn du nicht versucht bist, dann wird es überhaupt nicht beten, wenn du versucht bist. Aber wenn wir daran gewöhnt sind, immer, bevor wir etwas tun, bevor ich eine Arbeit beginne, ein kurzes Stoßgebet, alles für dich, für das Heil der Seelen, dann wird es die Arbeit besser. Oder wenn du ein Student bist und sitzt auf deiner Arbeit und der Kopf ist völlig leer. Oder der Priester, der seine Predigt vorbereiten muss und ihr ist völliges Blackout. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Alles. Ja, dann einfach, Jesus, Maria, ich liebe euch. Oh Mutter Gottes, gib mir ein bisschen Licht. Ich bin so dumm heute. Einfach, der Kopf ist leer. Dann kommt sofort. Ein bisschen einhalten. Oder insbesondere, wenn wir die Signale von außen kommen. Das ist das Stoßgebet, das einzig helfen kann. Da können Sie nicht anfangen, den Rosenkranz zu beten, wenn plötzlich irgendjemand kommt und Ihnen einer ins Gesicht schlägt. Oder wenn Sie ein SMS bekommen, so ungefähr. Oder irgendein negatives Signal von außen, das Sie aufregt, nicht? Wenn meistens in der Ehe ist es ja so, da kommt der Ehemann, die Ehefrau, und dann kommt ein Wort, und dann kommt, so ist es. Aber wenn mal das erste kommt, Und dann kommt keine Antwort. Das ist es ja, nicht? Weil du zwischendrin gelernt hast, brauch gar nicht anzuwarten. Auf das, Herr, verzeihe ihm, verzeihe ihr. Herr, gib Gnade, Herr, gib Licht. Sag mir, dass ich, was ich tun soll. Ich opfere das alles auf. Ich schenke dir diese schwere Situation. Insbesondere, wenn wir die Kinder erziehen müssen, wie oft wir da Fehler tun, da müssen wir doch die Mutter Gottes und den Heiland reinbringen. Das tut man durch Stoßgebete. Ein kleines Wort, ein Blitz, den Himmel heruntergezogen durch das Stoßgebet. Und die ganze Situation ändert sich. Der Ärger verschwindet, die Emotion geht runter und so weiter und so fort. So wichtig in Gesprächen. Wie oft heizen wir uns auf und dann tun wir, statt wir was Gutes tun, verlieren wir den Frieden der Seelen und schlagen alles zusammen, was wir aufbauen wollten. So ist es doch oft. Weil das kleine Stoßgebet zwischendrin mal fehlt. Und aus diesem Grund müssen wir alle, das ist der Ritter der Immaculata, der eine seiner festen Waffen nimmt. Und das ist berühmte, das ist berühmtes Maschinengewehr. Und diese Stoßgebete sind genau diese mit denen wir eben die Seelen bombardieren. Mit denen, die vielen Seelen, was aus ihnen werden soll, dass wir wünschen, dass wir, was wir gesagt haben, diese Bekehrung der Seelen, Fatima, oder dieses Instrument sein, Werkzeug in den Händen der Mutter Gottes, dass sie in die Seelen eindringen kann. Mensch, das muss doch getan werden. Ich werde diese Menschen nie kennenlernen, werde nie in einer Weise mit ihnen sprechen. Meistens sind es einmal und nie wieder. Und gerade in diesem Augenblick, Herr, rette diese Seelen. Ich bringe immer das berühmte Beispiel vom heiligen Johannes Bosco. Sie kennen es auswendig, weil ich jedes Mal dasselbe sage. Aber das ist tatsächlich eine Realität. Der Johannes Bosco steht am Bahnhof, weiß man sogar von Bologna, wartet auf den Zug. Das geschieht uns ja schließlich auch oft. Oder aufs Flugzeug, oder auf den Bus, nicht, oder so weit, sonst was, auf einer Bushaltestelle. Und dann sieht er da einen Menschen, der furchtbar flucht und schwere Sünden begeht. Und er wartet auf den Zug auf dem anderen Gleis. Der Zug kommt, der Zug fährt ab mit Johannes Bosco. In der Zwischenzeit hatte er gerade Zeit, den Mann da zu sehen. Und 2, 3 Stoßgebete für das Heil der Seele. Mutter Gottes, nimm ihn unter Schutz. Schutzengel, rette ihn. Heiland, Herr, erbarmen mit ihm. 2, 3 so gleiche Stoßgebete. Der Zug fährt ab. Und natürlich Johannes Bosco, der heilige Don Bosco, denkt daran nicht mehr. Das kommt ja so oft vor. Solche Situationen. Und dann kommt nach einigen Monaten, hat er eine seiner Visionen und dann erscheint ihm ein Mann und fragt ihn, kennst du mich? Natürlich nicht. Und dann sagt er vor einigen Monaten auf dem Bahnhof von Bologna, da war jemand, der den Herrgott furchtbar beleidigte und das war ich. Und dann sagt er, dass eben er einen Todesunfall hatte, dass Gott ihn heimgerufen hat und dann eben im letzten Augenblick vor dem Tod, wo er gerade sah, dass er gerade direkt in die Hölle reinflog. Und dann hat er geschrien, wie er sich selber in der Hölle sah. Herr, rette mich, verzeihe mir meine Sünden. Im allerletzten Augenblick ein Akt der vollkommenen Reue, wo alles praktisch schon voll verloren war. Und dann zeigt ihm der Herr dich, den Johannes Bosco, und sagt ihm, dank der Gebete dieses Mannes hast du die Gnade bekommen, jetzt die vollkommene Reue im letzten Augenblick zu tun. Und dann darf der Mann dem heiligen Bosco erscheinen und sagt zum heiligen Bosco, dank deiner Gebete bin ich gerettet. Wenn du für mich diese Stoßgebete nicht gebetet hast, würde ich jetzt für ewig in der Hölle brennen, für alle Ewigkeit. Und jetzt, dank dieser Bete, werde ich einmal in den Himmel kommen, in der Freude Gottes. Ja, das ist so ergreifend. Dann wirft er sich vom Don Bosco nieder und sagt, dass ich in alle Ewigkeit werde ich dir dankbar sein. 3 kleine Stoßgebete. Gut, der heilige Bosco war ein Heiliger. Bei dir braucht es wahrscheinlich 10 oder 20. Aber trotzdem, ich meine, das ist eine ungeheure Wirksamkeit. So wirkt der Herr. Und das ist eine Lehre der Kirche. Das ist die Mutter Gottes, betet und opfert. Und Pius XII. In seiner Enzyklika Mystici Corporis sagt es als eine Lehre der Kirche, dass das Heil vieler Seelen von unserem Engagement, von unseren Gebeten und Opfern abhängt. Weil das so gefügt hat, Gott so gefügt hat. Deshalb, wir müssen dieses Gebet schätzen. Und schau, das ist auch so, gerade diese Stoßgebete werden dich von deiner Arbeit überhaupt nicht wegziehen. Im Gegenteil, du wirst sie viel besser tun. Du wirst viel besser schlafen, wenn du mit dem Stoßgebet immer wieder aufwachst und da einschläfst. Wir nennen das Chicken Sleep. Chicken ist es in Hühnerschlaf, ne? Da kommt die Huhn, nicht? Und da kommt ein Licht. Und dann, wenn man so mal aufwacht, bei solchen Leuten, Missionaren, ist es manchmal so ein Schlaf, besonders wenn man dauernd die Regionen wechselt, da gibt es das Chicken Sleep. Und wenn man dann so schlaft und wenn man wieder aufwacht, dann muss man was tun. Und dann ist man ein klein bisschen so halb ruhig und dann macht man ein paar Stoßgebete und schlafen wieder ein. Und so geht's die ganze Nacht durch. Am Morgen geht man alles fit. Aber weil ich vorher, wenn ich mich daran denke, wenn ich nicht eingeschlafen bin, ich muss schlafen, sonst bin ich morgen nicht fit, ich muss unbedingt schlafen, ich schlafe nicht ein. Wieso kann ich nicht schlafen? Und dann geht es immer so. Ja, seht? Und dann regt man sich noch im Halbschlaf ab und dann kann man überhaupt nicht mehr schlafen. Genauso die ganze Situation mit den anderen. Wie oft, wie ich gesagt habe, wie oft lassen wir uns leiten von unseren Emotionen? Wie es schön wäre, machen Sie sich einen ganz festen Vorsatz. Wenn Sie ein E-Mail bekommen oder ein SMS, bevor Sie antworten, ein Stoßgebet, ein ganz inniges Stoßgebet. Nie. Und dann, und das ist diese WhatsApp, und da denkt kein Mensch mehr, was es ist. Und wir geben immer allen die Emotionen nach. Stopp! Why? Du kriegst es, ist nett, ist schlecht, ist was? Ruhe. Und dann schauen wir mal, Heiland, ich liebe dich. Mutter Gottes, du bist die Weisheit. Bitte gib mir Licht. Komm, Heiliger Geist, komm in meinen dummen Kopf und sag mir, was ich mit dem jetzt machen soll. Wenn ich so 2, 3 kurze Gebete gemacht habe, das geht 5 bis 10 Sekunden. Und dann lese ich das nochmal und überlege mir das. Das ist eigentlich gar nicht wert, dass ich überhaupt darauf antworte. Das ist ein Quatsch. Okay, gute Nacht. Pff, fertig. Die ganze Konversation ist fertig, anstatt dass man sich 20, 30 Mal die Dinge an den Kopf wirft und dann hat sich doch nichts ergeben. Sehen Sie? So ist es. Man hat viel mehr Zeit und so weiter und so fort. Wir alle sind in dieser Soße drin. Mir kommt es auch mal manchmal vor, wenn ich so ein Ding kriege. Und da muss ich auch manchmal sagen, jetzt ist es, ich habe es nicht geschafft. Also seien Sie nicht entmutigt, wenn es nicht klappt. Dann müssen Sie sich am Abend vornehmen, Mutter Gottes, es war wieder mal ein ganz mieser Tag. Genau das Gegenteil. Ich wollte so viel Stoßgebete geben, alles dauernd vergessen. Ich wollte so ruhig bleiben und habe mich dauernd wieder von den Emotionen. Kein Problem. Unser Leben, unsere Bemühungen besteht darin, dass wenn Sie es einmal schaffen von 10, dann haben Sie schon den ersten Sieg errungen. Vorher haben Sie es gar nicht geschafft. Schauen Sie, Sie sind ein Choleriker, ja? Und jedes Mal, wenn jemand kommt zu Ihnen, dann gibt's gleich einen Vulkanausbruch, nicht? Jetzt nehmen Sie sich mal vor, Stoßgebete, sich bemühen, still zu bleiben, die Mutter Gottes hineinzubringen. Und wenn Sie am nächsten Tag statt 10 Vulkanausbrüchen nur 9 hatten, dann haben Sie immerhin noch 9. Das ist noch nicht viel besser. Aber einmal haben Sie es geschafft. Oder die Mutter Gottes hat es geschafft. Da müssen Sie für das einmal danken und nicht sagen, 9-mal! Nein, einmal. Wunderbar. Mutter Gottes Hilfe, vielleicht morgen 2-mal. Und so langsam aber sicher geht's. Immer besser, immer besser. Ganz vollkommen wird es wahrscheinlich nie. Aber das ist genau die Weise, wie wir uns das aneignen können. Denn wenn wir uns das nicht aneignen, entschuldigen, dass ich so super konkret bin, aber es muss so sein, denn wenn wir hier nicht ganz konkret jetzt anfangen, heute und sofort, und wirklich das Stoßgebet als unsere große Waffe in unser Leben nehmen und so tagtäglich oft stündlich 5, 10, 15, 20 Mal mit der Gottesmutter verbunden sein und mit dem Heiland, dann wird das alles, was wir Schönes gesehen haben, nicht geschehen. Dann wird die Wirklichkeit des Himmels recht bald nach diesen Exerzitien wieder in ihren Himmel zurückkehren und ich kehre zu meiner dicken, festen 4 Mauern zurück und in mein dickes, festes, egoistisches Leben. Nur dann, wenn ich diese Mittel jetzt gebrauche, die notwendig sind, dann wird die Andacht zum unbefleckten Herzen eine Wirklichkeit und dann wirst du überhaupt einmal Ritter, der seine Waffen benutzt. Und im Maße du das eben tust, in dem Maße wirkt Gott auf dich ein.